Wir lesen die Lesung aus Matthäus 24, die Verse 1 bis 3. Matthäus 24, 1 bis 3. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich von Herzen danken, dass wir in dieser Gnadenzeit, von der wir gerade gesungen haben, leben dürfen. Und wir wissen, es kommen noch andere Zeiten. Herr, wir bitten dich um diese Gnade und um Hilfe und um Leitung für all die Menschen, die in Not sind, die verfolgt sind, die vertrieben werden. Wir bitten dich um dein Volk Israel, um deine Gemeinde dort, um deine Gemeinde weltweit. Und wir wollen dich bitten für uns heute hier. Herr, es ist ein Segen, dass wir dein Wort immer wieder neu hören dürfen und dass wir das auch hier hören dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du dein Wort jetzt ganz tief in uns hineinlegst, dass es tief gründen kann und dass daraus eine neue innere Haltung entstehen kann und neue Werke. Hab Dank dafür. Amen.
Ich weiß nicht, wie gut Ihre Geschichtskenntnisse sind. Erlebt wird es kaum noch einer von uns haben. Helmut Schmidt, den hat es damals schon gegeben, aber war auch erst 5 Jahre alt. Ich rede nämlich von den Ereignissen im Herbst des Jahres 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die deutsche Öffentlichkeit durch eine falsche Berichterstattung eigentlich immer davon ausgegangen ist, nachdem die Ostfront ja sozusagen siegreich abgeschlossen wurde durch die Revolution 1917 in Russland. Und dann haben die einen Zwangsfrieden machen müssen. Und dann hat man gedacht, jetzt wirft man die ganzen Truppen von der Ostfront, die oberste Heeresleitung, Ludendorff und Hindenburg, wirft man an die Westfront und dann wird man den Krieg gewinnen. Aber es hat sich gezeigt, dass die Truppen von den inzwischen in den Krieg eingetretenen Amerikanern weit mehr ins Gewicht fielen als das, was man von der Ostfront an die Westfront dann brachte. Und so war die deutsche Öffentlichkeit, übrigens auch das Parlament und ich weiß nicht, inwieweit auch Kaiser Wilhelm II., völlig überrascht, perplex kann man fast sagen, als im September 1918 die oberste Heeresleitung Ludendorff dem Parlament erklärte, der Krieg ist verloren, wir sind militärisch in einer aussichtslosen Lage, wir müssen kapitulieren. Und da haben sie noch etwas gemacht, was man mit als Ursache für den Zweiten Weltkrieg sieht. Sie haben gesagt, nun können die Parteien, also das war verächtlich an das Parlament gerichtet, nun können die Parteien die Suppe auslöffeln, die sie uns eingebrockt haben. Und daraus ist ja die sogenannte Dolchstoßlegende entstanden. Kennen Sie die? Die Dolchstoßlegende, das war eben so eine Rechtfertigung, so eine erfundene Rechtfertigung. Man hat gesagt, das deutsche Heer wurde nie im Feld geschlagen. Aber die demokratischen Parteien, die Kommunisten und Sozialisten und so weiter, die sind dem deutschen Heer in den Rücken gefallen und haben ihm von hinten, und das wurde dann auch zeichnerisch dargestellt, den Dolch reingeschlagen und deswegen hat Deutschland verloren. Das hat übrigens ein Mann aufgenommen, der sowieso schon eine ganz schräge Weltsicht hatte. Er war Gefreiter im Ersten Weltkrieg, es war Adolf Hitler. Und man sagt allgemein, der Zweite Weltkrieg war eigentlich nur die Verlängerung vom Ersten Weltkrieg. Die Nationen haben sozusagen nochmal Luft geholt und dann haben sie noch einmal im Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945 gegeneinander angerannt, was für Deutschland mit noch einer totaleren Katastrophe geendet hat als der Erste Weltkrieg. Warum erzähle ich Ihnen das? Das erzähle ich Ihnen deswegen, weil der Vergleich mit der Endzeitrede Jesu, mit der wir uns heute Abend beginnen zu beschäftigen, der ist, dass wenn man keine Information hat, wenn man kein Licht hat, wenn man keinen Durchblick hat, dass man völlig falsch sein Leben orientiert und einstellt. Die deutsche Öffentlichkeit, Deutschland war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und meine Oma, Jahrgang 1910, Großmutter, um es hochdeutsch zu sagen, meine Großmutter, Jahrgang 1910, inzwischen schon längst verstorben, sagte mir: Bub, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war viel schlimmer als die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es hing eben mit damit zusammen, wobei es ihr noch auf dem Land bei den Bauern relativ gut ging, aber das hing mit damit zusammen, dass man überhaupt nicht vorbereitet war. Man rechnete nicht mit einer Niederlage. Und wenn man dann noch überlegt, dass man einen fruchtbaren Boden fand für die Fortsetzung des Krieges, dann weiß man, was eine falsche Informationspolitik und eine Desinformation anrichten kann. Und jetzt weiß ich nicht, wie Sie die Situation heute einschätzen, ob Sie sich gut informiert wissen, ob Sie den Eindruck haben, wir wissen gut Bescheid, was in der Welt so läuft. Es gab ja noch nie so eine Informationsdichte wie in unseren Tagen. Ich weiß nicht, das wird immer wieder gesagt, aber ich kann es fast nicht vorstellen, aber es ist vielleicht plakativ trotzdem anschaulich gut, wenn man das so sagt, dass ein Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben nicht so viel Information verarbeiten und bekommen hat, wie wir innerhalb kürzester Zeit. Aber wie damit umgehen? Ich mache mal nur ein Beispiel. Es gibt ja in der Ukraine unterschiedliche Sichtweisen. Wenn Sie meinetwegen Russia Today schauen, also dem von Russland finanzierten Nachrichtensender, der vermittelt ein ganz anderes Bild vom Ukraine-Konflikt und stellt ganz andere Dinge heraus als etwa die westlichen Medien. Und keiner von uns kann jetzt eigentlich wirklich sagen, was ist da? Ich nehme nicht an, dass einer von uns schon mal an der Front war oder dort in der Ukraine umhergestiefelt ist und selber Recherchen betrieben hat, was jetzt eigentlich Sache ist. Und wir leben aber in einer Zeit, wo wir den Eindruck haben, der Planet dreht sich immer schneller. Die Dinge überschlagen sich, die Halbwertszeiten von Ereignissen und von Entwicklungen werden ständig kürzer. Alles läuft wie im Zeitraffer ab. Es liegt nicht nur an meinem fortschreitenden Alter. Zu meiner Frau habe ich gesagt, Mensch, ich bin jetzt 51, aber jedes Jahr kommt mir eigentlich kürzer vor. Irgendwie ist schon wieder Mai, aber es hat auch gerade erst begonnen. Ja, ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht. Ein paar sind ja schon ein paar Jahre älter. Da fliegen die Jahre nur so vorbei. Vielleicht ist es eine Alterserscheinung. Aber es ist natürlich so dicht gefüllt. Ich habe mal überlegt, ob ich 3 Wochen jetzt aussteige. Null Nachricht. Ich bin ja ein Medien-Junkie, ja. Bleibt aber unter uns, gell. Also ich bin immer am Puls der Zeit, weiß also einigermaßen Bescheid, was in den Nachrichten so läuft, in der Finanzwelt, in der Wirtschaftswelt und so. Habe schon gedacht, es würde mir mal gut tun, 3 Wochen Abstinenz. Aber ob ich es aushalte, wenn ich in Israel oder sonst wo bin, das Erste ist immer mit, das Wichtigste gibt's hier Wireless LAN. Komme ich hier mit meinem Teil ins Netz, kann ich mich hier informieren? Und wir haben schon manchmal das Hotel gewechselt, wenn das nicht gewährleistet war. Es bleibt ja unter uns und in der Familie, da kann man das ja mal sagen. Aber wir merken schon, wir hängen auch. Aber wissen Sie, haben Sie den Eindruck, dass wir wirklich durchblicken? Dass wir wirklich Orientierung haben? Und umso wichtiger ist das, was Jesus seinen Leuten damals gesagt hat und was er uns auch gesagt hat. Und ich bin schon ein bisschen erstaunt, wie wenig die Christen auf das prophetische Wort und die prophetischen Reden achten. Also immer wieder hört man etwa bei den Finanznews und so, ja, ich habe auch keine Kristallkugel. Oder wenn ich das wüsste, dann, ja. Ich sage nicht, dass wir eine Kristallkugel haben, aber wir haben das Wort Gottes, das eben auch große Linien aufzeigt und zeigt, wo es hingeht. Ganz am Ende und eben auch, wenn wir mal in die nächsten Jahrzehnte denken, im Nahen Osten, mit der Gemeinde, auch was das persönliche Leben betrifft. Und wir achten das so wenig. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, nachdem ich vor vielen Jahren einmal so summarisch über die Endzeitrede Jesu nach Matthäus 24 gesprochen habe, dass ich sie jetzt noch einmal durchnehmen möchte, aber diesmal kauen wir sie durch. Das heißt, wenn Sie mitmachen, kauen wir sie durch. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Einheiten ich brauche, aber wenn ich mit 3 Versen pro Einheit rede, keine Angst, so langsam wird es nicht, aber jetzt mal die ersten 3 Verse, können Sie sich vorstellen, so 4, 5 Einheiten werden das schon werden. Und deswegen können wir uns auch mal so richtig Zeit für den Kontext nehmen. Ist ja so ein Grundfehler in der Auslegung, irgendwo reinzuspringen, den Vers herauszugreifen oder den Abschnitt und dann etwas darüber zu sagen. Habe ich auch schon gemacht. Habe auch schon Fehler gemacht. Na, logisch habe ich Fehler gemacht. Ich sage immer, wenn ich oben ankomme am Richtstuhl Christi und dann der Herr mich anguckt, also neben vielen anderen Dingen, wo mein Blick nach unten gehen wird, wenn dann so ein Stapel Kassetten und CDs daneben liegt, dann sage ich, Herr, ich weiß Bescheid. Da sagt er, gut, das Thema ist auch erledigt. Ja, also manchen Vortrag würde ich gern mit dem Lasso einfangen. Das hat man doch auch alles schon so gesagt. Aber es ist wichtig, immer den Kontext zu beachten, weil mir immer mehr aufgeht, dass nicht nur die ganze Bibel, sondern auch jedes biblische Buch eine Komposition des Heiligen Geistes ist. Das ist gar kein Zufall. Kein Zufall, wie die Geschichte hintereinander erzählt wird und wie sie eingebettet ist. Also schauen wir uns den Kontext an. Wir müssen ja sagen, die Endzeitrede Jesu wurde gehalten in der letzten Lebenswoche, in der letzten irdischen Lebenswoche unseres Herrn. Also es war Endzeit auch in seinem Leben. Er hatte das Kreuz vor Augen. Wie wir gleich sehen werden, er hält die Rede am Dienstag und am Freitag war die Kreuzigung. Und am Sonntag die Auferstehung. Heute haben wir Mittwoch, das heißt, sie wüssten am Samstag hat mein letztes Stündlein geschlagen. Das wüssten sie schon. Da würden sie natürlich am Mittwoch nicht über die nächste Urlaubsreise reden oder über die neuen Fliesen im Bad oder sonst irgendwas. So nah war das alles. Unmittelbar vor den Augen. Mitten in der persönlichen Endzeit hält Jesus in seiner letzten irdischen Lebenswoche eine Endzeitrede. Am Abend seines Lebens spricht er über den Abend und die Nachtzeit der Menschheit in seiner Abwesenheit. Vielleicht war es auch Abend, als er diese Rede gehalten hat, sodass im Abend, in der untergehenden Sonne, im Abendlicht dieser Tempel, der so herrlich und wunderbar ist, so geglänzt hat und die Jünger, die ja sowieso schon stolz wie Rettich auf dieses Gebäude waren, ja. Die achte Weltwunder, hat man gesagt. Und dann haben sie besonders gerne darauf hingewiesen, schau mal her, ist es nicht wunderbar? Ist es nicht Ausdruck auch unseres Glaubens, der Herrlichkeit des Gottes, dem wir dienen wollen? Ja, was war Jesus am Ende wichtig? Jetzt auch schon im Hinblick auf unsere Rede, die wir gemeinsam betrachten wollen. Was war im Fokus? Auch der Bericht der Synoptiker, also der drei Evangelien, die sehr viel Parallelberichte haben, Matthäus, Markus und Lukas, da haben wir natürlich der Hauptfokus, die Hauptsache, die ja immer Hauptsache sein soll, ist das Kreuz. Die Evangelien gehen aufs Kreuz zu. Und ich habe schon oft den bekannten Theologen Martin Kähler zitiert, längst verstorben, und er hat gesagt, die Evangelien sind allesamt Passionsgeschichten mit Anlauf. Das heißt, die Evangelien, egal wie sie starten, ob mit der Geburt, Taufe oder Ahnenregister, haben eigentlich alle ein Ziel, Kreuz und Auferstehung. Da geht's hin. Weil Jesus in diese Welt gekommen ist, um die Welt zu erlösen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um die Welt zu retten. So sagt es Johannes 3, Vers 16. Oder in Matthäus 20, Vers 28 sagt Jesus von sich, der Menschensohn, ein Hoheitstitel aus Daniel 7, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und was war sein Hauptdienst? Dass er sein Leben gebe zur Erlösung für viele, Hebraismus, das heißt für alle. Also auf jeden Fall haben wir mal das Kreuz vor Augen. Und das Kreuz und auch schon wissen, der Herr Vater wird mich nicht im Tod lassen, er wird mich aus den Toten auferwecken, hält er diese Rede. Und was, wenn Sie die Rede mal, vielleicht haben Sie morgen mal Zeit oder heute Abend noch und Sie lesen mal Matthäus 24 oder Markus 13 oder Lukas 21 so am Stück, worauf kommt es eigentlich an? Da müssen wir sagen, es geht um Wegweisung, es geht um Orientierung für die Jünger. Es ist der große Rahmen der Abschiedsreden, wo Jesus sozusagen nochmal Marschverpflegung, Orientierung gibt. Sagt also, ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen, aber Folgendes sollt ihr noch wissen, Folgendes sollt ihr noch beachten. Und sozusagen noch ein Vesperbrot mitgibt. Es wird jetzt eine lange Zeit sein ohne mich. Ich lasse euch zwar nicht verweist zurück, der Paraklet, der Heilige Geist wird kommen, aber es wird eine geraume Zeit vergehen, bis ich wiederkomme. Und hier bei uns muss ich uns ja den Zahn gar nicht ziehen, dass das Kreuz ein Unfall, also ungewollt von Gott und von unserem Herrn gewesen ist. Das ist ja klar. Jesus kam in die Welt, um zu sterben. Darum heißt es auch, nach dem Abschluss der rabbinischen Schule, den er mit seinen Jüngern dreieinhalb Jahre gegangen ist, er richtete sein Angesicht gegen Jerusalem, ganz bewusst Kreuz und Auferstehung angestrebt. Er kam in die Welt, um die Welt zu erlösen. Er kam in die Welt, um zu sterben, auf das wir leben. Und was steht noch im Fokus? Kreuz, Wegweisung, Orientierung. Im Fokus steht auch noch eine Art Last Call für Israel und Jerusalem. Last Call, das ist immer blöd, wenn dich das am Flughafen irgendwo entfernt von deinem eigentlichen Abfluggate oder auf der Toilette oder so erwischt. Last Call, das macht immer nervös. Last Call heißt der letzte Aufruf, ich meine, da kommen immer noch mal ein paar, es gibt ein paar Last Call, aber du wirst trotzdem nervös. Letzter Aufruf für folgende Maschine, also so ungefähr, wenn wer jetzt nicht demnächst am Gate ist, der hat seinen Flug verpasst. Dann ist das Boarding beendet und dann kannst du gucken, wie du da hinkommst, wo du hinkommen wolltest. Und das ist so eine Art Last Call. Es gibt noch mal ein ganz massives Zeugnis von der Messianität und der Gottessohnschaft Jesu. Obwohl der Herr natürlich weiß, dass es abgelehnt wird. Aber da haben wir wieder dieses Doppelte. Gott weiß, wie es kommen wird und doch ist es in dem Sinn nicht determiniert. Also das kriegen wir nie ganz zusammen. Er bietet es an, er weiß, dass es abgelehnt wird und doch ist es eine echte Chance. So ist es nach der Schrift. Es ist also ein Zeugnis. Wenn man das jetzt so ein bisschen den Gruppen zuordnet, das fand ich ganz interessant und das wollte ich Ihnen doch auch weitergeben, dann könnte man sagen, ja, also Kreuz, Orientierung für die Jünger und dann eben auch Last Call für Israel, Jerusalem, dann könnte man ja sagen, das Kreuz, da geht es um die ganze Welt, um den ganzen Kosmos. Da ist alles im Blick. Bei der Abschiedsrede, da geht es Jesus schon um die werdende und kommende Gemeinde. Beim Zeugnis geht es um Israel, das ja seine heilsgeschichtliche Chance zunächst verpasst. Beim den ersten und letzten Stück werden alle nicken. Beim mittleren Stück hat vielleicht der ein oder andere gezuckt. Ja, wieso? Wieso sind die Abschiedsreden und auch die Endzeitrede, was wie gemeint ist, doch alles noch Israel und so. Schauen Sie, die Evangelien, die Synoptiker haben einen Doppelcharakter. Sie basieren zum einen auf der Reichserwartung Israels und ihrer Hoffnung, aber sie blicken auch schon hinein in die Gemeindezeit. Ein Doppelcharakter, beides. Und das merkt man immer wieder. Einerseits gehen sie noch vom Reich aus, von der Erwartung des Reiches und des Messias für das Reich, der König des Reiches und all die Dinge, der Davidssohn. Aber immer wieder, vor allem, je mehr Jesus abgelehnt wird, je mehr er sogar als Dämon bezeichnet wird oder dämonisch beeinflusst, Matthäus 12 zum Beispiel, die Heilung eines Taubstummen, das ist nicht der Geist Gottes, haben sie gesagt, das ist dämonisch. Der Herr spricht dann von der Sünde wieder den Heiligen Geist. Ja. Vor allem, das war so ein Schnittpunkt in seinem Leben. Von da an sprach er nur noch in Gleichnissen, innerhalb des Jüngerkreises allerdings offener. Und da blickt er schon sehr deutlich in die kommende Zeit nach Kreuz und Auferstehung, in die Gemeindezeit. Also ist interessant, was für ein Horizont Jesus hat. So ein paar Tage vor seinem Tod ist also ein Panorama. Er erlöst die ganze Welt, das ganze All, das ganze Universum, das er geschaffen hat und gibt ihm damit wieder Hoffnung und Licht. Er ist schon mit seinem Herzen bei den Jüngern, die pars pro toto für die kommende Gemeinde stehen. Und er ist natürlich auch mit dem Herzen, Thema nächste Woche von Johannes Gerloff, bei seinem Bundesvolk, das ihn jetzt verwerfen wird, das auch das Angebot durch die Apostel nicht annehmen wird und das dann für fast 2000 Jahre beiseite gesetzt und in unseren Tagen wieder angenommen wird. Was für ein Panorama. Wissen Sie, und wir kommen da gar nicht zu kurz, es ist nämlich, das will ich doch noch kurz sagen, das ist nämlich so eine Fehlmeinung, dass wir glauben, wenn wir nicht direkt angesprochen sind oder wenn es nicht direkt um sozusagen praktische, konkrete Alltagsdinge geht in der Bibel, dass wir dann zu kurz kommen. Wissen Sie, der Mensch wird frei und kann sozusagen auch aufatmen und sich neu selber in das große Ganze einordnen, wenn Gott ihm mal den Horizont aufreißt. Der Herr, der macht es manchmal ganz selbst. Da kommen Menschen mit irgendwelchen Problemen, die fragen nach A und man hat oft den Eindruck, der Herr gibt gar keine Antwort. Manchmal ist es so, dass der Herr weiß, das eigentliche Problem ist ja bei dem gar nicht A, sondern B. Das meint er ja nur. Und manchmal gibt der Herr so eine umfassende Antwort, etwa beim Nachgespräch mit Nikodemus, dass er eigentlich sagt, ich reiß dir jetzt mal den Horizont auf, um was es hier eigentlich geht und wo du mit eingebaut bist. Das tut gut. Nicht uns und unsere Probleme anschauen, werden wir verwandelt. Ihn und seine Herrlichkeit verwandelt uns, macht frei. Das beinhaltet natürlich, dass wir selbstverständlich mit allen Sorgen und Nöten und Problemen zu ihm kommen dürfen. Aber wir brauchen immer wieder diese Horizonterweiterung. Wir brauchen immer wieder den Blick aufs Große und Ganze und sehen, so einen Herrn haben wir und der kümmert sich auch um mich. Wenn die ganze Weltgeschichte läuft, wie er es will, dann natürlich auch mein Leben und da darf ich mich geborgen wissen. Schauen wir uns jetzt einmal diese Passionswoche an. Ich denke, das lohnt sich. Also diese letzte Woche, sagen wir mal von Sonntag bis Sonntag. Am Schluss, ich habe es ja schon gesagt, am Freitag wird die Kreuzigung sein. Ich bleib dabei, ich weiß, mit dem 15. Nissan und war es Mittwoch oder Donnerstag. Ich glaube, die Tradition ist so stark und so glaubwürdig, dass die Kreuzigung wirklich am Freitag war. Also genau genommen am jüdischen Abend um 18 Uhr begann ja der nächste Tag. Also Donnerstagabend 18 Uhr bis Freitag 18 Uhr war die Kreuzigung am Nachmittag, so wie die Schrift berichtet. Mit den 3 Tagen und 3 Nächten ist jetzt nicht unser Thema und die Auferstehung war am Sonntag. Und am Sabbat lag der Herr ruhend im Grab. Also diese Woche wollen wir jetzt mal ein bisschen fokussieren und da sind wir in einer guten Tradition. Das macht auch Markus. Markus, ich sag's mal so, die ganzen Ereignisse der 33 Jahre vorher werden relativ schnell, aber Markus fokussiert immer mehr. Man erfährt relativ wenig, bisschen Taufe und Stammbaum und so, und dann geht's schon in seine Dienstzeit. Und dann geht's in die letzte Woche, das ist Kapitel 11 bis 16, und dann geht's in den letzten Tag. Also je näher es kommt, desto umfassender und breiter wird Markus. Schon das ist eine Botschaft an sich. Wenn Sie meinetwegen Fußballreporter sind und vom Spiel berichten, und Sie handeln die ersten 85 Minuten relativ schnell weg, aber die letzten 5 Minuten werden Sie immer ausführlicher, weil sich da das Entscheidende zugetragen hat. Und dann kommt noch das Elfmeterschießen. Ja, und da verweilen Sie 10 Minuten in Ihrer Reportage. Dann merkt jeder, ja, das vorher, da plätscherte alles so hin. Aber die letzten Minuten, da ging es zur Sache. Und dann kam der Höhepunkt des Elfmeterschießen. Ja, und Markus will, geleitet durch den Geist Gottes, sagen, nicht, dass das vorher nicht wichtig war, aber das Wichtigste kommt jetzt am Ende. Die letzte Woche, der letzte Tag, Sterben, Tod, Auferstehung, darum geht's. Allein schon, wenn man das mal so vom Umfang betrachtet. Und schauen wir mal in die Zeit hinein, in diese letzten 7, 8 Tage. Und da haben wir natürlich am Sonntag, ich bin an einem Palmsonntag geboren, 22. März 1964, das war natürlich ein super Jahrgang, muss ich schon mal sagen, 1964, der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland. Und meine Mutter sagt immer, du bist am Palmsonntag geboren. Ich hatte keine Ahnung, was ist denn am Palmsonntag, außer dass es im Schwaberländle damals so Palmbrezeln oder wie die Dinger da hießen. Das war für mich Palmsonntag. Erst später, weil dann Atheist, erst später habe ich kapiert, was Palmsonntag ist. Ist ja logisch, am Palmsonntag ist der Herr eingezogen in Jerusalem, sie haben die Palmenwedel für den König, der auf einem Eselsfüllen reitend auf den Boden gelegt. Das ist Palmsonntag. Also am Sonntag vor der Auferstehung, am Sonntag vor dem Freitag, wo er gekreuzigt wurde, zieht der Herr in Jerusalem ein und besucht den Tempel. Am Montag, ich gehe jetzt nach Markus entlang, am Montag haben wir die Verfluchung des Feigenbaums. Ist interessant, den dann am Dienstag die Jünger auch vor dort finden. Wir haben am Montag die Tempelreinigung, wo der Herr sagt, was macht ihr aus meinem Haus? Ihr macht ein Geschäft draus. Wir haben dann am Dienstag große Streit- und Schulgespräche. Wir haben, ich kann das jetzt nicht alles nennen, zum Beispiel das Gleichnis vom bösen Weingärtner. Wollen wir gleich noch drauf eingehen, nur mal so bisschen gedanklich. Und dann haben wir am Dienstag Beim Rückmarsch nach Bethanien, wohl war es so, dass Jesus in der Woche nicht mehr in Jerusalem übernachtet hat, sondern in Bethanien bei Martha, Maria und Lazarus. Er war jetzt ein bisschen auferweckt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir auf dem Ölberg herumgestolpert sind und wir wollten einmal nach Bethanien marschieren. Das ging aber nicht, weil das ist Zone C oder was oder B, da kann man nicht ohne weiteres rein. Aber vom Ölberg aus ist Bethanien, da sagte die Schwester, die uns das gezeigt hat, oben auf dem Ölberg, da hinten, seht ihr es, da hinten, das war nicht weit weg. Und da ist Jesus also den Ölberg hochgegangen abends und hat dann in Bethanien übernachtet und ist am nächsten Tag wieder nach Jerusalem gekommen. Und an diesem Dienstag hat er sozusagen Jerusalem verlassen und hat den Tempel verlassen und ist auch nicht mehr in den Tempel gegangen und wahrscheinlich auf dem Heimweg nach Bethanien am Abend macht er Station am Ölberg und jeder, der schon mal in Jerusalem war, weiß das, was für einen wunderbaren Blick man vom Ölberg auf den Tempelberg hat. Und die Jünger, siehst du dieses Gebäude? Und dann Jesus, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann hält er seine große Endzeitrede. Am Mittwoch haben wir dann die Salbung in Bethanien. Am Donnerstag wird das Passa vorbereitet. Und Freitag ist dann so ein dichter Tag. Da ist also, der Verräter wird benannt, das Herrenmahl, der Gang zum Ölberg, Gethsemane, Gefangennahme Jesu. Der fliehende Jüngling, Jesus vor dem Hohen Rat, Verleugnung des Petrus, Verhör Jesu vor Pilatus, Verurteilung, Verspottung, Weg nach Golgatha, Kreuzigung, Tod Jesu und das Begräbnis Jesu. Ein unheimlich dichter Tag. Es ist der Tag aller Tage. Der Tag, wo die Welt verändert wurde. Wo es auch, und das hat Gott angezeigt, am Tag Nacht wurde und wo ein Beben die Felsen zerriss. Und dann ist der Sabbat, eine Ruhe. Und dann kommt der Sonntag. Der erste Tag der Woche wird in Markus genannt. Auferstehung sagt, die neue Welt ist da. Die Sonne, es muss ein sonniger Tag gewesen sein. Steht nirgends. Aber er muss, können Sie sich das anders vorstellen. Die neue Welt ist aus dem Grab. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen uns auch nochmal überlegen, im Hinblick auf die Endzeitrede, die wir dann gemeinsam in den nächsten Wochen betrachten wollen, dann ergibt sich ja auch einige prophetische Zusammenhänge. Schauen Sie, der Herr kommt also am Sonntag nach Jerusalem und besucht den Tempel. Und er proklamiert hier im Tempel, im Zentralheiligtum Israels, nichts anderes als seinen Anspruch, Davids Sohn zu sein. Und der rechtmäßige Nachfolger, also eigentlich der, auf den alles zugeht, der Sohn Davids, der wahre König, der Prophet gleich wie Mose und der eschatologische Weltenherrscher. Wenn Sie jetzt mal die Texte, die ich kurz angerissen habe, unter diesem Aspekt lesen, Jesus kommt in sein Eigentum, er kommt in seinen Tempel und proklamiert seine Königswürde. Nichts Geringeres. Es ist interessant, wenn Sie die Bibel ein bisschen kennen, bei der Stiftshütte, bei diesem portablen Tempel, da zog ja, nachdem alles gesalbt und hergerichtet war, da zog Gott ein, die Schechina erfüllte, die Herrlichkeitswolke des Herrn. Und es war so viel Strahlkraft und Ehrfurcht, dass niemand wagte, dort eigentlich hineinzugehen. Und also da zog die Schechina Gottes ein, auch beim Tempel Salomos lesen wir davon. Aber bei dem Tempel, der dann nach der babylonischen Gefangenschaft gebaut wurde, der zerubabische Tempel, der von Herodes nur prachtvoll ausgebaut wurde, da lesen wir nie, dass die Herrlichkeit des Herrn eingezogen ist. Obwohl geschrieben steht, dass sie den Tempel besuchen wird. Aber Hardy, wo ist das erfüllt? Eben der Herr kam in sein Eigentum. Da war er. Da war der Bundesgott. Da war der Ich Bin. Da war der, der bei Mose gesagt hat, ich bin der Ich Bin. Im brennenden Dornbusch. Da war er. Und sie haben ihn mehr oder weniger hinausgeworfen. Wir haben dann schon gesagt, am Montag auf dem Weg von Bethanien den Tempel verflucht er den Feigenbaum, ein Bild auf Israel, eine Symbolhandlung. Das Gericht kommt. Die Jünger haben das verstanden und dann, als sie am nächsten Tag den verdorrten Feigenbaum gesehen haben, haben sie gewusst, das ist Israel. Das ist mein Volk, das der Herr jetzt verflucht hat. Das war eine prophetische Symbolhandlung. Dann geht er in den Tempel und reinigt den Tempel. Das ist interessant. Wo Gott wohnt und zu Hause sein will, da will er, dass das Haus gereinigt ist. Und Apostel Paulus sagt ja, dass die Gemeinde der Tempel des Herrn ist und dass auch jeder Glaubende ein Tempel des Herrn ist. Und dass Gott eifersüchtig über seinen Tempel wacht und keine Unreinheit duldet. Er sagt sogar, sein Wort, das einen etwas erschüttert, wer den Tempel Gottes verdirbt, den verdirbt der Herr. Ich habe schon manchmal gesagt, ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die gegen die Gemeinde mit Gewalt vorgehen. Wobei Gott da manchmal unheimlich gnädig ist. Denken wir mal an Saul von Tarsus, der hat ja auch die Glaubenden verfolgt. Und dann hat sich der Herr seiner erbarmt. Aber es ist nicht immer so gewesen und wird nicht immer so sein. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als gegen die Auserwählten in den Krieg zu ziehen. Beim Herrn sagt der Herr sogar, es wäre jenem Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und gegen die Auserwählten Gottes, gegen die Gemeinde Krieg zu führen, das ist wohl mit das Schlimmste. Tempelreinigung. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Dann habe ich schon gesagt, am Dienstag spricht zum letzten Mal der Prophet Jesus im Tempelbereich. Und er erzählt die Gleichnisse vom Weinberg und von der königlichen Hochzeit. Und das wissen wir ja, wir kennen die Gleichnisse. Beim Weinberg erzählt er, wie jemand einen Weinberg verpachtet hat und wie dann der Eigentümer ja seinen Anteil fordert und wie sie ihn nicht bereit sind zu geben, wie sie sozusagen mit Gewalt über diesen Weinberg herrschen und die der Eigner sendet, verprügeln und rauswerfen, sogar töten. Und am Schluss, so in dieser Erzählung, in dieser Parabel, die der Herr ja dort in Israel erzählt, am Schluss sendet er seinen Sohn. Vor dem werden sie sich doch fürchten. Und was machen sie? Sie schlagen ihn tot. Und die haben viel besser verstanden, wie wir vielleicht verstehen. Das war ja er. Und der Weinberg des Herrn, das war das Haus Israel, in das er gekommen ist, in sein Eigentum. Sie schlagen ihn tot. Und die haben mitgedacht. Und dann sagt der Herr, und er macht sicherlich eine rhetorische Pause, was glaubt ihr? Was wird der Herr des Weinberges mit den Pächtern, mit den Weingärtnern machen? Und die Antwort? Sie sagen selber. Sie sprechen sich selber sozusagen das Urteil. Er wird sie ins Gericht bringen und wird den Weinberg anderen geben. Und genau das ist ja passiert, genau das ist ja gekommen. Israel geht ins Gericht, der Beiseitesetzung und das Zeitalter der Gemeinde aus allen Nationen wird kommen. Und dann zieht der Herr aus dem Tempel. Er verlässt sein Haus. Das ist mehr als nur äußerlich, ich bin gegangen. Es ist sozusagen, ihr habt mich, den Sohn Gottes, abgelehnt und damit das Innerste und den Sinn und Ziel des Tempels verfehlt. Aber der Betrieb, wir sind ja jetzt im Jahr 30 oder 32 oder 33 nach der Zeitrechnung, der Betrieb des Tempels ging bis 70 weiter. Und das finde ich so erschreckend, das Eigentliche kann ausgezogen sein, auch im Leben eines Christen. Aber der fromme Betrieb läuft weiter. Der fromme Betrieb kann weiterlaufen. Und die anderen haben es nicht mal gemerkt. Ich sage mal, wenn wir den Tempel besucht hätten, 27 nach Christus und vielleicht 35 nach Christus, hätten wir gesagt, das ist alles noch so wie vor 8 Jahren. Ist gar nichts anders. Und doch hätte das Entscheidende wäre nicht mehr so gewesen. Gott ist ausgezogen. Übrigens in Hesekiel 9 wird das prophetisch schon vorhergesagt. Der Herr verlässt das gerichtsreife Jerusalem und seinen Tempel. Er spricht ja auch vom Weggehen und vom Gericht. Und was sein wird, bevor er wiederkommt und wenn er wiederkommt. Also erschreckend. Ich habe mich auch schon selber ein bisschen erwischt, nicht so grundsätzlich, aber es gibt ja so eine Frömmigkeit, das ist so wie so ein Schiff mit einer gewissen Bruttoregistertonnen, ja. Das läuft ja weiter, auch wenn der Motor schon ausgefallen ist. Das ist ja von einem Supertanker, habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, die ganz großen Öltanker, die haben mit rückwärts laufenden Schrauben noch 5 Kilometer Bremsweg. Und wenn Sie da mit dem Schlauchboot irgendwo rumpaddeln und denken, der kann Ihnen ausweichen, dann täuschen Sie sich. Und wenn er gar keinen Antrieb hat, dann läuft er vielleicht noch Dutzende Kilometer. Habe ich mir auch schon erwischt. Habe ich gesagt, Mensch, eigentlich hast du das in dieser Sache, nicht generell, aber in dieser Sache die Mitte verloren. Du funktionierst noch, du läufst noch, aber der Herr ist nicht mehr dabei. Es brennt nicht mehr. Kennen Sie das? Und da darf man umkehren und sich beugen. Und ich habe es vorher schon kurz angedeutet, es ist auch nicht so gewesen, dass Gott jetzt durch seinen Sohn ausgezogen ist und das war sein letztes Wort. Er hat ja dem Volk Israel noch in diesen 40 Jahren, sage ich mal, bis 70 nach, noch mehrfach das Zeugnis gegeben. Da war schon mal Petrus in der Pfingstrede. Da waren die Apostel, da war Paulus. Aber jedes Mal haben sie die Tür zugeschlagen. Ganz massiv dann eben ums Jahr 60. Wir haben im Rahmen der dritten Missionsreise und der Romreise darüber gesprochen, als sie Paulus hinausgeworfen haben. Und dann heißt so, und das ist fast ein Symbolakt, und die großen Tore des Tempels schlossen sich. Der letzte große Zeuge Jesu Christi wurde hinausgeworfen. Und die Tore schlossen sich. Jetzt kommt das Gericht. Sie wollten den Bereich heilig halten, mal ein großes Fest vorher bevorstand. Und wenn nur etwas Unreines gewesen wäre, das ganze Fest mit 10.000, 100.000 Pilgern ausgefallen. Dann haben sie gesagt, schnell die Tore zu, dass nichts Unreines hineinkommt. Aber das Unreine war mittendrin, das war das Problem. Sie hätten sie aufmachen müssen. Und das ist bei uns manchmal auch so. Wir halten an Dingen fest und machen die Tore zu und meinen, wir bewahren, aber in Wirklichkeit ist der Tod im Topf. Und wir müssten aufmachen und sagen, das Leben muss hinein. Sardes hätte es gut getan. Sardes. Und vielleicht auch manche Gemeinde heute. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Das Entscheidende ist ausgezogen. Das Entscheidende ist ausgezogen. Ich weiß nicht, ob der Herr dir das in dein Leben heute Abend auch sagen muss. Du läufst noch. Wenn du die Leute fragst, ja, ist bei dir wie vor 5 oder 10 Jahren, aber du weißt, du spürst es. Eigentlich ist ausgezogen. Und ich muss die Tore nicht zumachen, sondern neu aufmachen für Jesus. Das ist die Rettung. Das ist der Weg. Also, Jesus bewegt die ganz großen Themen, Verwerfung Israels, Beiseitesetzung, Wiederannahme und all diese Dinge, Endzeitrede, was über die Nation kommt, er geht ans Kreuz, er löst die Welt, Mann, oh Mann, dann hat man doch keine Zeit für so kleine Dinge, oder? Denkst du, mittendrin in diesen ganzen Berichten kommt plötzlich, wie Jesus beobachtet, wie so eine arme Frau ihren ganzen Lebensunterhalt, ein paar Pfennige hätte man früher gesagt, ich weiß nicht, was sagt man heute, ein paar Cent hat die eingeworfen. Und dann sagt Jesus, sie hat mehr eingeworfen als all die anderen. Die anderen haben aus ihrem Überfluss gegeben, sie aber von Herzen, zusammen mit Glauben, Gott wird sie segnen. Und das finde ich so tröstend. Ich glaube, dass Markus das bewusst aufgenommen hat. Ist doch heute auch so, Mensch, Ukraine-Konflikt, IS, Nahe Osten, möglicher Atomkrieg. Die Welt ist in Bewegung, die Finanzwelt ist in Bewegung, die Wirtschaft, irgendwie bricht die gesamte Nachkriegsarchitektur. Weiß nicht, wie es weitergeht. Kann auch noch Jahrzehnte laufen, ich weiß es nicht. Aber jeder, der ein bisschen Augen im Kopf hat, merkt, also einfach immer weiter so, das wird schwierig werden in den nächsten Jahren. Und der Herr hat viele Baustellen. Und er vergisst uns, die arme Witwe nicht. Mit unseren ganz kleinen Sorgen, Nöten und Problemen. Das ist ihm nicht zu viel, dass du gerne einen Mann hättest oder eine Frau oder dass du dich einsam fühlst oder unverstanden oder dass sie so schroff sind in der Gemeinde. Und kann man dem Herrn sagen. Also an diesem Dienstag auf dem Rückweg hält er dann auch noch die große Endzeitrede. Kurz vor Kreuz und Auferstehung. Ich muss es immer wieder sagen, weil mich hat das selber so gepackt. So dicht davor. Und er redet über verschiedene Dinge, die wir dann betrachten werden. Und er schließt dann Gleichnisse an. Da geht es um das Bereitsein und um das Wachsein. Für die Zeit seiner Abwesenheit und Wiederkunft. Nun, manche haben ja schon Mühe, in der Bibelstunde wach zu bleiben. Habe ich auch Verständnis, wenn so ein Tag lang war. Aber wach und bereit sein, das meint innerlich ausgerichtet. Wenn Jesus jetzt käme, wären Sie bereit? Oder würden Sie sagen, lieber noch nicht? wach, immer bereit. Und das sehen wir auch in dem Zusammenhang, die große Endzeitrede hat nicht nur den Zweck, unsere Neugierde zu befriedigen, oder den Zweck hat sie eigentlich überhaupt nicht, habe ich falsch gesagt, sondern sie will uns auch wachrütteln. Wenn das alles geschieht, dann merkt auf und das Ende ist nahe. Ich weiß nicht, wir haben ja früher, die wurde jetzt abgeschafft, Manfred Mössinger hat die manchmal verwendet, da, Gerti, du kannst dich noch erinnern, wir hatten nicht nur diese kleine Glocke, die wir zu Tisch benutzen, sondern da gab es auch, ich weiß gar nicht, hängt die noch, oder? Doch, die hängt gar nicht mehr. So eine große Schiffsglocke haben wir noch da gehabt. Im Spaß haben wir die manchmal verwendet, Manfred Mössinger, ja, da war also Alarm. Da dachte man, man kommt nicht zum Essen, sondern jetzt ist eine Brandschutzübung oder sonst irgendwas. Manche brauchen so, manchmal muss Gott geistlich neben unseren Ohren so laut klingeln, weil wir schon so eingeschlafen sind. Es braucht uns nicht weiter zu interessieren, dass natürlich in der Regel in der historisch-kritischen Theologie die Endzeitrede Jesu auf die Zeit nach 70 angesetzt wird. Weil die sagen, das kann ja gar niemand voraussehen, dass der Tempel zerstört wird. Also das hat die Gemeinde nachher geschrieben, in Kenntnis dieses Ereignisses, Vaticinum ex eventu, also Prophetie vom Ereignis her, und hat es Jesu in den Mund gelegt, ja. Das ist Quatsch. Natürlich war es eine echte Prophetie. Und wir drehen das Argument geradezu rum. Wir sagen nicht, es muss nach 70 gewesen sein, weil es keine echte Prophetie gibt, sondern wir sagen, weil es echte Prophetie ist, muss es vor 70 gewesen sein. Danach kann es ja jeder sagen. Stimmt's? Aber wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, es wird eine Europäische Union geben, würden Sie sagen, na, du bist aber ein Schlauberger. Das haben wir auch schon gemerkt. Das Käse. Aber so wird wirklich argumentiert. Schauen wir uns die Provokation an. Ja, und da will ich jetzt auf die Zielgeraden kommen. Jesus provoziert. Er will diese Rede halten. Und aus dem Kontext heraus verstehen wir das jetzt besser. Er gibt ja noch zum Abschluss von Matthäus 23, ich gehe jetzt hauptsächlich nach Matthäus 24, gibt er ja noch so einen Überblick. Er sagt ja, Jerusalem, du steinigst die, die der Herr zu dir gesandt hat. Ich, der Herr, wollte euch sammeln wie eine Mutterhenne ihre Jungen. Küken, oder wie sagt man da? Küchlein, das ist so, zu Luthers Zeiten gab es Küchlein, also ich Küchlein kenne ich nimmer. Ja, aber die Kleinhennen, Sie wissen schon, was ich meine, Küken heißen die Dinger, ja. Und ihr habt nicht gewollt, und da merken wir wieder, es ist nicht in dem Sinn von Gott bestimmt, dass der menschliche Wille keine Rolle spielt. Ihr habt nicht gewollt, nicht, ich habe es vorher bestimmt, dass ihr nicht wollt. Ihr habt nicht gewollt. Deshalb, ich sage euch, euer Haus wird euch öde gelassen werden, Gerichtsankündigung, und jetzt aber auch schon Hoffnung, bis ihr sprecht, Psalm 118, gesegnet seid der da kommt im Namen des Herrn. Da gibt es schon so einen Überblick für Israel. Auch für die Jünger. Sie müssen sich mal vorstellen, Petrus, Johannes, Jakobus und so, was haben die eigentlich für eine Vorstellung gehabt? Eine falsche. Deswegen war übrigens die Endzeitrede auch eine Korrektur einer falschen Erwartung. Die hatten nämlich die Vorstellung, jetzt geht's nach Jerusalem und dann wird Jesus sich nochmal ganz anders zeigen wie jetzt. Jetzt war er ja noch sozusagen in der Soft-Version und dann wird sich all das erfüllen, was vom Reich geschrieben steht und die Römer werden aus dem Land gefegt und das Tempelmanagement und die Gottlosigkeit, die fegt der Herr alle raus und sie stritten auf dem Weg nach Jerusalem nicht, wer das Kreuz am lautesten und die Auferstehung bezeugen darf, sondern was stritten sie? Wer zu Rechten von ihm sitzen darf, wenn er auf dem Thron David sitzt. Das war ihre Erwartung. Und jetzt sagt der Herr, ich sage es mal mit meinen Worten, Freunde, ihr täuscht euch gewaltig. Es wird gar nicht so kommen. Sie werden mich ablehnen, sie werden euch verfolgen und es wird noch viel Wasser den Jordan hinuntergehen, bis das Reich kommt. Die Provokation und ihre Nachfrage, schauen wir uns nochmal unseren kurzen Text an. Und hoffentlich verstehen wir jetzt besser, warum Jesus diese Rede halten will. Vers 1, und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Also wie wunderbar die sind, um der Zeit willen zitiere ich jetzt nicht Flavius Josephus, der sagt, das war so herrlich und so schön, Sie können es nachlesen, wenn Sie wollen, bei Flavius Josephus. Irgendwo habe ich mir die Stelle auch notiert. Dann aber jetzt gleich, die Provokation Jesu. Das ist mir jetzt selber erst so klar geworden. Ist ja witzig, der Bruder Hees, der ist ja Jahrzehnte schon im Dienst gewesen, gell, in Frankfurt. Und wir sind ja in ihrer Gemeinde mitgetraut worden und meine Frau haben sie sozusagen den biblischen Unterricht erteilt und ihnen ging es bestimmt auch so. Man liest etwas so oft und dann nach Jahrzehnten entdeckt man noch Neues. Oder man muss mir auch sogar ganz korrigieren. Und so ging das jetzt auch. Mir ist es jetzt so richtig klar geworden. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Amen, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der zerbrochen wird. Hallo, das war die Glocke vom Speisesaal, aber diesmal die Schiffsglocke. Die sagen, guck mal, wie toll die Gebäude sind. Antwort Jesu, da fällt alles zusammen. Na, dann musst du doch zurückfragen, ja wann denn, wie denn, was denn? Das nenne ich Provokation. Er provoziert, weil er will jetzt ihnen eine weitere Wegweisung geben für die Zeit nach seinem Sterben und seiner Auferstehung und seinem beim Vater sein. Und als er dann auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Das hat sie also beschäftigt und was wird das Zeichen für dein Kommen sein? In der lateinischen Vulgata steht Signum Adventus, das Zeichen deiner Wiederkunft oder das Zeichen deines Kommens und für das Ende der Welt. Das ist eine interessante Frage. Hier steht eigentlich Syntilaias tu Aionos, Vollendung des Zeitalters oder der Weltzeit. Aber man kann auch sagen, das Ende der Welt, weil die Vorstellung war immer, dass die Zeit und wie sie gefüllt ist, einen bestimmten Charakter hat, der zu einer bestimmten Welt gehört. Ja, wir haben das ja, diesen übertragenen Sprachgebrauch auch. Wir sagen, du, das ist die Formel-1-Welt. Oder das ist die Business-Welt. Oder das ist die High-Society-Welt. Ja, damit wollen wir nicht nur sagen, die ist dort und so und das hat eine bestimmte Zeit, sondern die hat einen bestimmten Charakter. Und so gibt es eine Weltzeit, also das sage ich, Weltzeit ist eine sehr, sehr gute Übersetzung. Eine Weltzeit, die Welt ohne Jesus hat einen bestimmten Charakter. Und jetzt wissen die Jünger, wenn der Davidsohn kommt, dann wird es eine neue Welt geben, eine neue Weltzeit, das Reich Gottes. So ist ihre Frage zu verstehen. Aber sie haben jetzt nicht gedacht, dass Jesus sozusagen aus dieser alten Welt, aus dieser alten Weltzeit, aus diesem alten Zeitalter durch Sterben und Auferstehung eine neue Welt irgendwann machen wird, sondern ihre Vorstellung, ich wiederhole das gern, war wohl die, jetzt wird es irgendwann nach Jerusalem gehen und dann gibt es aber den Römern eins auf die Mütze. Da fällt Feuer vom Himmel oder gibt es ein Erdbeben oder ich weiß nicht, kommen Himmelsheere irgendwie oder sind wir sozusagen die Generäle, Heer, das wir sammeln werden. Keine Ahnung, wie ihre Vorstellung war. Vielleicht wussten sie selber nicht so genau, aber das war ihre Erwartung. Es kommt eine neue Welt. Und jetzt sagt ihnen Jesus, ich wiederhole mich da, so wird es nicht sein, wie ihr euch das vorstellt. So wird es nicht sein. Täuscht euch nicht. Falsche, fromme Erwartungshaltung. Es wird ganz anders sein. Sie werden mich verwerfen. Sie werden euch verfolgen. Und es wird das und das und das und das sein. Und das ist immer noch nicht das Ende. Und dann das und das und das. Und dann, wenn ihr das seht, erhebt eure Häupter. Verstehen Sie? Und warum provoziert Jesus? Er will diese Rede halten. Er will ihnen diese Information geben. Und ich könnte fast, nee, soll man nicht werden, ich könnte mich darüber aufregen, dass die Frommen das nicht interessiert. Ich kapiere das nicht. Ehrlich nicht. Dass eigentlich immer alles interessiert und manches zu viel ist und zu kompliziert, das verstehe ich noch. Aber wenn Sie einem Menschen in der Welt oder in der Politik oder sonst was, das habe ich ja am Anfang schon ein bisschen gesagt, wir sagen würden, da ist eine Möglichkeit, die Zukunft zumindest in Teilen oder in den großen Linien vorhergesagt zu bekommen, um sich darauf einzustellen. Die würden sich ja, was weiß ich, die würden meilenweit laufen. Und wir Christen haben es vor die Nase gelegt bekommen und sind zu faul, uns damit zu beschäftigen. Verstehe ich nicht. Verstehe. Es ist übrigens auch Unglaube und Desinteresse. Der Herr müht sich so sehr, in seinem Wort uns das nahe zu bringen und wir zeigen ihm manchmal die kalte Schulter. Das Wort Syntilaias tu Aionos kommt übrigens auch noch in anderen Zusammenhang vor. Der Auferstandene sagt, das ist heute der Lehrtext, Matthäus 28, Vers 20, Sie fragen, wann wird die Vollendung der Zeit sein oder des Zeitalters? Und er sagt in Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch bis, genau der gleiche Ausdruck, bis zur Vollendung dieser Weltzeit. Durch was? Durch den Geist Gottes. Ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ihr seid keine Waisen. Bis ich komme, wird der Heilige Geist bei euch sein. Und nun hält er seine große Rede, und die wir dann ja einsteigen wollen in den nächsten Vorträgen. Und der Sinn ist, Gott will Licht und Durchblick geben. Für die Welt und fürs eigene Leben. Mann, wir blicken doch ohne Gott gar nicht durch, bei uns nicht. Und wenn ich jetzt hier an unser Seelsorge-Parallelkurs zu unserem Bibelkurs denke, da kommen doch Menschen, die wollen von Gott Licht und Orientierung für ihr Leben und wie es weitergehen kann. Und sie glauben doch, dass der Geist Gottes wirkt. Das ist auch prophetische Rede. Der Geist Gottes, prophetisches Wort, prophetische Rede, prophetischer Geist lässt uns die Vergangenheit verstehen, die Gegenwart und die Zukunft. Nicht immer in allen Einzelheiten, aber in den Linien. Ich meine, bei den großen Dingen ist klar, ich habe ja den Schöpfungsbericht jetzt im Gottesdienst immer, wenn ich dran bin. Und da ist auch klar, Mose hat das ja nicht erlebt, das war prophetischer Geist, der ihm gezeigt hat, wie es am Anfang der Welt war. Die Propheten kommen auch zum Volk und sagen, Freunde, ihr meint, das ist der und der und der Grund. Ich sage euch den Grund, ihr habt ein Problem mit eurem Gott und deswegen sieht so aus bei euch. Das Licht, prophetisches Licht. Und dann sagen die Propheten und das prophetische Wort, und so wird es weitergehen. Und das ist schade, wenn wir diese Chance nicht ergreifen. Dass wir sagen, Mensch, Herr, sowohl was die Welt und überhaupt das Weltgeschehen und alles betrifft, brauche ich dich. Wo stehen wir eigentlich? Wo geht es eigentlich hin? Was soll das Ganze? Ich kapiere das auch gar nicht. Als auch fürs persönliche Leben. Wo stehe ich eigentlich? Was ist eigentlich los? Wenn wir die Endzeitrede anschauen, dann ist sie sehr stark auf die Zukunft gerichtet. Natürlich in allen drei Bereichen. Sie hat einen Nahbereich. Sie werden mich euch ablehnen. Sie hat einen mittelfristigen Bereich. Jerusalem wird zerstört werden. Das war noch ein paar Jahrzehnte weg. Und sie hat einen Fernbereich. Sie spricht bis ins 21. Jahrhundert und darüber hinaus, nämlich in die Zeit seiner Wiederkunft. Und die Jünger haben gefragt, wann? Und ich kann die Frage so gut verstehen. Wir wollen immer wissen, wann? Wann, Papa, wann kommt das Paket, wenn man für die Kinder was Schönes bestellt hat? Wann kommt es? Meinst du, er bringt es heute noch? Ich weiß nicht. Meinst du, es könnte heute noch kommen? Wann? Aber ist okay, oder? Wir waren doch auch nicht anders und sind auch heute noch so, wenn es drauf ankommt, wenn es was ist, auf was wir uns freuen. Aber die fragen wann und Jesus sagt hauptsächlich wie. Er sagt schon auch etwas zum Wann, wenn er stehen seht und so weiter. Aber er sagt, während sie nach der Zeit fragen, antwortet er nach dem Charakter der Zeit. Es wird sein wie in den Tagen Noahs, es wird sein wie in den Tagen Lots. Er will ihnen inneres Licht, Verständnis geben. Wenn ihr diese Dinge seht, wenn ihr seht, dass die Gesellschaft revolutionär geworden ist in ihrem Sexualverhalten, revolutionär im Turbokapitalismus, wenn ihr seht, wie es One World gibt, wenn ihr seht, dass der einzelne Mensch überfahren wird, das sind Zeichen. Dann dürft ihr wissen, das Ende ist nahe. Und das sagt er ja nicht nur so, dass er sagt, dass er das wisst, sondern da braucht er nicht mitmachen, das ist euer Untergang. Wenn er Sexualität, Ehe und Familie so lebt wie die Welt, das ist euer Untergang. Das ist also auch eine Warnung. Man darf auch Konsequenzen ziehen. Also Gott mag kein Schlaftablettendasein. Ist einfach toll, wenn du ein Projekt oder irgendeine Sache hast, eine Firma und so, und du hast aufgeweckte Leute. Immer jedes Mal müde, ist klar. Aber so Dauerschlaftabletten, da könntest du doch verrückt werden. Aber wenn dein Mitarbeiter schon morgens erstmal in den Hintern treten muss, Entschuldigung, wenn ich so mal sage, verbal natürlich, damit er überhaupt richtig wach ist und so. Ich habe früher in einem anderen Bereich eine Sekretärin gehabt, die hat das Wochenende, da hat die den Nacht zum Tag gemacht. Guck mal, ein Weltmensch, gell, ich verstehe, es war jung und so, aber wissen Sie, die hat Montag, Dienstag erstmal gebraucht, wieder in den normalen Rhythmus zu kommen. Die haben gesagt, also Freitag, da kommt vor 5, 6 nicht ins Bett, also Samstagmorgen machst du, und am Sonntag ist auch so, und dann muss ich am Sonntag schlafen, und Montag, Dienstag, da wurde die so langsam wieder in den normalen Rhythmus, den hat sie dann einigermaßen bis Freitag gehabt, und dann kam ja wieder das Wochenende. Da war ich ein netter Kerl oder ein nettes Mädchen, aber da war man mal ein bisschen blöd, wenn die so neben der Kappe war, vor allem Montagmorgens, ne? Und wir sollen nicht so neben der Kappe sein, wir sollen keine geistlichen Schlaftabletten sein. Das ist eigentlich ein Krankheits-, ein Unmündigkeitszeichen. Wer fragt, bekommt Antwort. Wenn Gott zwingt uns die Antwort nicht auf, nicht mal die Endzeitrede hat Jesus einfach so gehalten, dass er sagt, Kommando, alle mal antreten, alle 12 Jünger, jetzt halte ich eine Rede. Er wartet, bis sie fragen. Er provoziert das zwar, aber er wartet. Und wir werden von Gott weder im persönlichen Bereich noch im grundsätzlichen Bereich Antworten bekommen, wenn wir keine Fragen haben. Wer sucht, findet. Wer fragt, bekommt Antwort. Nicht, wer nur einfach da sitzt. Das Kenntsein, und damit will ich schließen, der Aufgeweckten war beim Fall Jerusalems zu Zeiten Jeremias, dass sie nach Gott gefragt haben. Und so war es beim zweiten Fall Jerusalems durch die Römer und so wird es in der Endzeit sein. Gott will wache Christen, fragende Christen. Das ist übrigens auch Glaube. Ich brauche dich, Herr. Ich komme ohne dich nicht klar. Ich blicke nicht durch. Ich brauche dich, dein Licht. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Wir beten. Herr Jesus, und wir danken dir, dass du diese Bereitschaft hast, Licht zu geben. Wie oft vertrauen wir auf eigene Gedanken und Überlegungen, wollen die Dinge selbst irgendwie in die Hand nehmen, klären, steuern, schlau sein und erleiden so manchen kleinen Schiffbruch oder auch größeren Schiffbruch. Und wir danken dir, dass du bereit bist, mit uns zu gehen, dass du bei uns bist, dass du uns Licht und Orientierung gibst für das Große und Ganze und auch für das Kleine und für unser Leben. Und wir danken dir für die wunderbare Zusage, sieh, ich bin bei euch, bis die Welt ihren Charakter völlig verändern wird und darüber hinaus. Und nun danken wir dir für dein Wort, schenk, dass wir eine Philadelphia-Gemeinde sind, die aufs Wort Acht hat und am Wort bleibt und Orientierung und Licht bei dir sucht, dass wir nicht abirren. Gepriesen seist du. Amen.